John Haidt, Das triumphierende Leben. Ein weiterer Ausschnitt aus dem Buch Sie fanden neues Leben, erschien im Herold Verlag. John Haidt zerknüllte den Brief und warf ihn zornig auf das Deck. Über das, was darin stand, konnte er nach seiner Meinung mit vollem Recht ärgerlich sein. Er war doch Missionar und auf dem Wege von Amerika nach Indien. Und war nicht sein Vater ein bedeutender Geistlicher? War er selbst nicht ein Kind aus einem presbyterianischen Pfarrhaus? Hatte er nicht auf einem christlichen College studiert und ein Predigerseminar besucht? Wer hatte das Recht, ihm zu sagen, dass er für einen fruchtbaren Dienst draußen die Fülle des Heiligen Geistes brauchte? Glaubte dieser Freund, dass er die Kraft des Heiligen Geistes nicht empfangen hätte? Oder dachte er, er würde ohne göttliche Ausrüstung nach Indien gehen? Aber nach und nach gewann eine bessere Einsicht die Oberhand. Er hob den Brief auf und las ihn noch einmal. Möglicherweise brauchte er doch etwas, was er noch nicht hatte. Es wird uns berichtet, dass er wegen dieses Briefes und der darin enthaltenen Frage den Rest der Reise mit viel Gebet zubrachte. Er betete darum, dass er vom Geist erfüllt werden und wirklich erleben und erkennen möchte, was Jesus mit den Worten gemeint hatte. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Wie der Herr das Flehen seines Herzens während der langen Reise nach Indien beantwortet hat, darüber hat uns Haidt nichts berichtet. Aber die Wirkung, die der Heilige Geist in seinem Leben in Indien hervorgebracht hat, geben ausreichend Zeugnis davon, dass er erhört worden ist. Die ersten 12 Jahre in Indien waren zum großen Teil verborgene Jahre mit langen Perioden intensiven Sprach- und Bibelstudiums. Obwohl Haidt oft von tropischen Krankheiten geplagt wurde, machte er doch viele seelsorgerliche Besuche in den Dörfern seines Bezirks. Er war ein treuer Unterhirte, der für den guten Hirten das Verlorene suchte. In diesem Dienst lernte er immer mehr und besser, erhörlich für die Ungeretteten und Gleichgültigen zu beten. Doch die verhältnismäßig geringe Frucht während dieser Jahre trieb ihn mit anderen Gleichgesinnten dazu, intensiver ins Gebet zu gehen und die Grenzen des Glaubens weiter zu stecken. Im Jahre 1904 gründete eine Gruppe von Missionaren, durch Haidts Gebetsleben angeregt, die Punjab Gebetsvereinigung. Wer Mitglied werden wollte, musste sich schriftlich zu folgenden 5 einfachen, aber sehr ernsten und wichtigen Fragen bekennen und sie bejahen. Erstens: Willst du für die Neubelebung in deinem eigenen Leben, im Leben deiner Mitarbeiter und in der Kirche beten? Zweitens: Sehnst du dich nach vermehrter Kraft des Heiligen Geistes in deinem eigenen Leben und deiner Arbeit? Und bist du davon überzeugt, dass du ohne diese Kraft nicht weiterkommen kannst? Drittens: Willst du darum beten, dass du dich des Herrn Jesus nicht schämen willst? Viertens: Glaubst du, dass das Gebet die große Kraftquelle ist, durch die diese geistliche Erweckung zustande kommt? Fünftens: Willst du täglich eine halbe Stunde nach dem Mittagessen um diese Erweckung beten? Und willst du es so lange tun, bis diese Erweckung kommt? Es ist schwer abzuschätzen, wie sich das vom Heiligen Geist erfüllte Gebetsleben Haids auf seinen Dienst auswirkte und welche Ergebnisse es zeigte. Sein ganzes Wesen war von größter Einfachheit und Aufrichtigkeit. Er war dem Heiligen Geist völlig und blindlings gehorsam. Gelegentlich einer Konferenz, bei der er als Redner vorgesehen war, erschien er erst, als man schon einige Lieder gesungen hatte. Nachdem er nach indischer Sitte einige Zeit schweigend dagesessen hatte, erhob er sich und sagte: Brüder, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und habe heute auch noch nichts gegessen. Ich habe eine Auseinandersetzung mit Gott gehabt. Als ich spürte, dass er mich mahnte, euch in dieser Versammlung zu sagen, was er für mich getan hat, habe ich ihn davon überzeugen wollen, dass ich das lieber nicht tun sollte. Erst vor einer kleinen Weile bin ich still darüber geworden und habe mich bereit erklärt, ihm zu gehorchen. Nachdem er sein Herz ausgeschüttet und bezeugt hatte, was Gott für ihn und in ihm getan hatte, sagte er: Lasst uns miteinander beten. Einer, der bei diesem Gottesdienst anwesend war, berichtete später: Ich erinnere mich, wie sich die kleine Schar nach orientalischer Sitte auf den Matten aufs Gesicht warf und wie sich dann ununterbrochen, wie lange es dauerte, weiß ich nicht, einer nach dem anderen erhob, um zu beten. Es kam zu Sündenbekenntnissen, wie sie die meisten von uns noch nie gehört hatten, zu einem Schreien um Gnade und Erbarmen. Bei einer anderen Gelegenheit konnte Hyde den Zuhörern, die eine besondere Botschaft über den Heiligen Geist erwarteten, nur sagen: Ich danke Gott, er hat mir heute keine Botschaft für euch gegeben. Darauf fügte der Vorsitzende hinzu: Der Heilige Geist selbst ist der Leiter dieser Versammlung. Als die Leute vom Heiligen Geist bewegt zu sprechen begannen, herrschte Freiheit, aber keine Zügellosigkeit. Wie eine Flutwelle kam das Bewusstsein ihrer Sünden über die Menschen. Viele gerieten in große seelische Not und Qual und auch in heftige körperliche Spannung, als sich die Gegenwart Gottes auf die Versammlung legte. Männer und Frauen vergaßen alle anderen um sich her, als Gottes Heiligkeit wie ein Scheinwerfer in ihr Leben hineinleuchtete. Einige bekannten Sünden, die in ihrem Herzen brannten, andere zitterten am ganzen Leibe, als sie sich erhoben und ihre verborgenen Sünden ans Tageslicht brachten. Dann war es, als ob die Sonne kam und den Ort überflutete. Die Freude stand auf vielen Gesichtern. Die Frucht des Geistes ist Freude. Durch die Fülle des Heiligen Geistes wurde John Hyde zu einem Gebetsstreiter, einem Wächter auf Zions Mauern, wie er in Jesaja 62, Vers 6 und 7 beschrieben wird: O Jerusalem, ich will Wächter auf deinen Mauern bestellen, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nimmer stillschweigen sollen und die des Herrn gedenken sollen, auf dass bei euch kein Schweigen sei und ihr von ihm nicht schweigt, bis dass Jerusalem zugerichtet und gesetzt werde zum Lobe auf Erden. Hyde war gleichzeitig auch ein unermüdlicher Zeuge für seinen Heiland. Einmal bekam er im Gebet die Zusage, dass wenigstens eine Seele an jedem Tag des Jahres 1908 zum Herrn kommen würde. Und tatsächlich bekehrten sich mehr als 400 in jenem Jahr. Im folgenden Jahr legte der Herr täglich 2 Seelen auf sein Herz und auch dieses Gebet wurde voll erhört. Im folgenden Jahr wuchs sein Glaube so, dass er um die Bekehrung von täglich 4 Menschen beten konnte. Auf einer Fahrt zu einem entfernt liegenden, winzigen Dorf bekam Hyde die Überzeugung, dass 10 Seelen für den Herrn gewonnen werden würden. Unterwegs veranlasste er den mitfahrenden, eingeborenen Evangelisten, die Ochsenkarren vor einer Hütte anzuhalten und die Bewohner um Wasser zu bitten. Hyde nahm die Gelegenheit wahr und verkündete ihnen die frohe Botschaft. Während er noch mit der Familie redete, drängte der eingeborene Mitarbeiter zur Weiterfahrt. Hyde ließ sich jedoch nicht stören und lud die Menschen ernstlich ein, zum Heiland zu kommen. Am späten Nachmittag hatten alle neuen Mitglieder der Familie Christus angenommen. Als sein Mitarbeiter nun darauf bestand, dass sie weiterfuhren, fragte Hyde: "Aber wo ist der Zehnte?" Da holte der Familienvater, der gerade selbst Christ geworden war, noch einen Neffen herbei, der draußen vor dem Hause gespielt hatte. Und schließlich waren alle 10 in der Herde des guten Hirten. Auf seinem Weg in die Heimat im Jahre 1911 machte der Missionar unter Schmerzen und in großer Schwachheit in Großbritannien Halt, um einige Mitarbeiter zu besuchen, die in Indien gewesen waren. Dort erfuhr er, dass der amerikanische Evangelist Dr. J. Wilbur Chapman und der Sangesleiter Charles M. Alexander Versammlungen in einem Ort abhielten, der für seinen geistlich harten, fast unzugänglichen Boden bekannt war. Hyde fuhr nach Shrewsbury, um die Last des Gebets auf sich zu nehmen. Darüber schrieb Dr. Chapman Folgendes: "Bei einer unserer Evangelisationsversammlungen in England war die Zuhörerschaft außerordentlich klein. Ein Erfolg schien unmöglich, aber ich erhielt einen Zettel mit der Mitteilung, dass ein amerikanischer Missionar in die Stadt käme und Gottes Segen über unsere Arbeit herabflehen würde. Er war als der betende Hyde bekannt. Fast unmittelbar danach trat die Wende ein. Die Halle wurde gedrängt voll und auf meine erste Einladung hin kamen 50 Menschen zu Jesus. Als wir den Ort verließen, bat ich Mr. Hyde, für mich zu beten. Er kam in mein Zimmer, schloss die Tür von innen ab, fiel auf seine Knie und wartete 5 Minuten, ohne dass eine einzige Silbe über seine Lippen kam. Ich konnte mein eigenes Herz schlagen und hämmern hören. Mir liefen die heißen Tränen über die Wangen. Ich wusste, ich war in der Gegenwart Gottes." Dann sagte er mit erhobenem, tränenüberströmtem Gesicht: "O Gott." Darauf war er wieder mindestens 5 Minuten still. Endlich, als er wusste, dass Gott ihn hörte, legte er seinen Arm um meine Schulter. Da stieg aus der Tiefe seines Herzens ein Bitten für die Menschen empor, wie ich es niemals vorher gehört hatte. Ich erhob mich und wusste, was wirkliches Beten war. Das ist ein kleiner Teil der Geschichte von John Hyde, der betende Hyde wurde, der Mann, der vom Heiligen Geist gesalbt war, zu beten.